Kilometer pro Kilometer. Der Trailrunning-Podcast mit Kimi Schreiber und Ida-Sophie Hegemann.
Ida, ich bin krass nervös.
Wieso?
Weil heute mein Abflugtag ist.
Die Thematik wieder.
Ja, und ich habe seit Freitag ist meine Tasche fertig gepackt fast. Und heute ist Montag, sprich ich habe im Grunde genommen 3 Tage, bevor ich geflogen bin, angefangen mit Packen. Ich habe gestern schon mittags online eingecheckt, damit das auch erledigt ist. Und nichtsdestotrotz bin ich seit heute Morgen um 6 so hippelig. Ich fliege heute Abend um 7 und bin trotzdem total aufgeregt, ich glaube, ich habe meine Tasche schon 5-mal ein- und wieder ausgepackt. Es wird irgendwie keine Routine, obwohl ich wirklich oft irgendwo hinfliege oder hinreise.
Es ja, interessant. Aufregend. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, so oft wie ich halt back-to-back an dem Tag, wo ich ankomme, direkt weiterreise, wenn ich immer so frühzeitig packen und wieder ein- und auspacken würde aus Unsicherheit, ich glaube, dann würde ich nie loskommen. Aber ich schreibe mir schon auch immer Packlisten, also das muss ich schon sagen. Immer wenn ich dann noch bei der einen Sache unterwegs bin, schreibe ich mir schon für das andere alles auf, was ich auf keinen Fall vergessen darf. Ich bin da schon, ich würde nicht sagen aufgeregt, aber ich denke dann manchmal, ja, vielleicht in der Hetze, dass man dann halt irgendeine Kleinigkeit vergisst, über die man sich dann sehr ärgert.
Nee, eine Liste mache ich tatsächlich nicht, aber ich mache das dann immer so, dass ich immer die Sachen, die am wichtigsten sind, die drapiere ich dann immer schon mal hin. Sprich Reisepass oder ein Adapter im Fall Südafrika jetzt oder keine Ahnung, irgendwelche Ladekabel und so. Und was ich aber dann irgendwann anfange zu tun, was super nervig ist, wenn ich halt so früh fertig bin, dann packe ich, also das habe ich jetzt heute, glaube ich, wirklich zum dritten Mal gemacht, alle Shorts, die ich mitnehmen will, packe ich raus, lege sie nebeneinander hin und überlege mir, brauche ich die, dann packe ich sie wieder ein, dann packe ich sie wieder aus, überlege es mir zum 30. Mal, tausche eine aus und so. Es ist wirklich super nervig und es ist wirklich krass, weil ich habe jetzt inzwischen, was ich tatsächlich über die Jahre perfektioniert habe, ist, dass ich, wenn ich zu solchen Wettkampfreisen oder Teamcamps oder so fliege oder fahre, ich nehme nur noch Adidas und Adidas Terex Sachen mit, also nichts anderes mehr, weil man eh nichts anderes braucht.
Das stimmt.
Und trotzdem ist es so viel. Es ist so viel. Naja.
Ja, ich verstehe, was du meinst und ich bewundere auch immer gerade so beim Athleten-Summit, kommen manche mit so nur Handgepäck. Und ich denke mir, wie habt ihr das so unter
Kontrolle? Unvorstellbar.
Aber ja, die meisten Sachen braucht man am Ende dann echt doch nicht. Aber ich bin lieber für alles vorbereitet, als dass mir was fehlt. Und das mit dem Drapieren kenne ich schon auch, aber mehr aus dem Hintergrund, dass ich dann nicht irgendeine Hose, die ich unbedingt mitnehmen will, vorher im Training aus Versehen anziehen möchte und dann feststelle, ach Mist, die ist jetzt gar nicht gewaschen, die kann ich jetzt nicht mitnehmen. Deswegen drapiere ich manchmal Sachen, aber eigentlich schreibe ich immer eher erstmal Listen, ja.
Ich habe auch, das ist jetzt auch so eine Thematik, weil ich lese gerade eine richtig coole Fantasy-Reihe und ich bin jetzt bei dem ersten Teil quasi bei der Hälfte. Und jetzt ist die Überlegung, das sind richtig dicke Bücher so, und jetzt ist die Überlegung, riskiere ich es quasi beim Rückflug zum Beispiel oder sehr früh in Südafrika oder wie auch immer, dann mit dem Buch schon fertig zu sein und kein zweites dabei zu haben, oder nehme ich den zweiten Teil mit, der aber ungefähr so dick ist, habe dann 2 so fette Bücher und im Worst Case brauche ich den zweiten Teil nicht und schleppe ihn umsonst mit. Das ist jetzt
also,
so eine...
Ich mache das immer so, wenn ich ein Buch dabei habe, komme ich überhaupt nicht zum Lesen. Wenn ich keins dabei habe, denke ich bis Ende in jedem Moment, Mist, wieso habe ich kein Buch mit?
Ja, so sieht es bei mir auch aus.
Ich habe auch einen ganzen Haufen Bücher hier, englische Literatur, die ich mir irgendwo gekauft habe an einem Flughafen oder so, weil ich dachte, oh Mann, ich will jetzt lesen. Und was ich dann nie fertig gelesen habe, weil es mich natürlich nicht gecatcht hat, aber was aus so einer Laune heraus war. Also ich bin da keine gute Ansprechpartnerin für Beratung, was das Thema Buch auf der Reise angeht.
Ja, also ich habe irgendwie im Gefühl, dass ich nicht so viel zum Lesen komme. Deswegen, mal schauen. Ich habe mir noch nicht entschieden, aber das sind 2 echt fette Bücher. Aber mal gucken.
Aber dafür wäre halt ein Reader perfekt. Ich weiß, du magst auch so diese Haptik von Büchern, ich auch.
Ja.
Aber wenn man einen Reader hat, dann kommt, also ist das nicht das Problem, weil man hat den einfach dabei und man kann zur Not ein anderes Buch runterladen oder hat schon eins runtergeladen. Das wäre vielleicht da die Lösung.
Nee, dazu bin ich zu sehr Anhängerin von, das Buch sollte haptisch sein und Seiten haben und rascheln, wenn man es liest. Ich habe 2 Einstiegsfragen für dich, das habe ich schon angeteased, aber ich habe dir nicht verraten, was ich dir stellen möchte.
Ich bin gespannt.
Werbung. Das Jahr geht auf sein Ende zu. Zeit, einen kleinen Snack-Rückblick zu starten, finde ich. Ida, gibt es deine Top 3 Snacks von Koro, die dir dein 2025 versüßt haben?
Diese Jahresrückblicke. Nein, also ich finde es echt schwer, mich auf 3 zu reduzieren. Aber ich versuch's mal. Also mein absoluter Favorit sind die Koro Schokobrezelkugeln. Die snacke ich eigentlich ständig zwischendurch und ich mag diese süß-salzig-Kombi echt gern. Dann ist für mich auf jeden Fall die Kokosmandelcreme dabei. Ich will gar nicht wissen, ehrlich gesagt, wie viele Gläser ich davon dieses Jahr schon bestellt und weggebracht habe. Ein bisschen würde ich mich dabei wahrscheinlich schämen, wenn ich jetzt so diese Summe aufgetürmt vor mir sehe. Und dann das dritte ist mein Mango-Früchtepüree. Das habe ich selbst empfohlen bekommen und seitdem immer mitbestellt, weil ich das so lecker finde und so gerne mir morgens ins Porridge mache oder wenn ich laufen war, dann komme ich nach Hause und mache mir das und mache da so ein paar getrocknete Früchte noch rein und einen Stips Kokoscreme und das ist dann so der perfekte Snack direkt nach dem Lauf, wenn ich noch nicht so richtig was Schwereres essen kann. Aber wie du siehst, es hat mich durch gute und schlechte Zeiten in diesem Jahr getragen. Was sind denn deine 3 Favoriten? Abgesehen vom Boost, da gehe ich mal von aus, dass das bei dir dabei ist.
Ja, das ist auf jeden Fall dabei. Das liegt weit, weit vorne. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich Platz 1, 2 und 3 damit besetze. Aber das wäre unfair, weil es gibt natürlich auch andere sehr leckere Snacks, die ich auch immer daheim habe und die mir auch jetzt einfallen, wenn ich an das Jahr 2025 zurückdenke. Zum einen sind es die Hafer-Doppelkekse mit dunkler Schokofüllung. Die sind super lecker. Habe ich gerade tatsächlich als so geliebtes Betthupferl vorm Zu-Bett-Gehen immer so ein kleiner Keks. Und was ich auch sehr liebe, ist die Großpackung geröstete Erdnusskerne. Super lecker und perfekt, wenn es nicht immer süß sein soll. Das sind so meine Go-Tos für 2025.
Geröstet erinnert mich jetzt sogar so ein bisschen an Weihnachtsmarkt.
Ja.
Es klingt sehr, sehr gut und ich würde sagen, das war ein Jahr ganz im Zeichen der guten Snacks und die sollen uns natürlich auch im kommenden Jahr begleiten. Und wenn ihr eure oder vielleicht von uns inspiriert unsere Top 3 Snacks bestellen oder auch andere Produkte ausprobieren wollt, dann schaut doch einfach mal im Koro Online-Shop vorbei.
Mit unserem Code HMKM, ihr wisst es, alles groß geschrieben, bekommt ihr wie immer 5% auf euren Einkauf. Und man muss ja auch dazu sagen, die Weihnachtszeit ist die schönste Snackzeit, finde ich. Also einmal ab zum Koro Online-Shop. Alle Infos findet ihr auch wie immer nochmal in unseren Shownotes.
Werbung Ende.
Ja, zum einen, also das eine bin ich sehr gespannt auf deine Reaktion, weil das ist wahnsinnig unerwartet. Aber ich möchte kurz deine Meinung zeigen. Das andere ist aber sehr einfach. Wir fangen mal mit dem Einfachen an. Jetzt, wo es fast weihnachtet, welcher ist der beste Lebkuchen? Das ist eine, Moment, ich muss es noch ein bisschen, ausfallen. Und zwar, es gibt ja diese Nürnberger Lebkuchen. Und da gibt es immer diese 3 Sorten. Also Schokolade, Zuckerguss oder naturbelassen. Und davon hätte ich gerne deinen Favoriten.
Ich mag alle 3 nicht.
Ach so.
Ich mag Lebkuchengewürz nicht. Ich weiß, voll langweilig. Und meine Family hat die schon immer zu Hause. Ich weiß, die anderen aus meiner Familie mögen das alle. Ich mag es einfach nicht. Ich mag auch nicht diese fertigen Lebkuchen, die es sonst im Supermarkt gibt, so in Herzform oder Sternchenform. Ich mag das nicht. Ich glaube, das ist irgendein Gewürz da drin, was ich nicht so gerne mag. Aber so sehr ich sonst Süßes mag, damit kann man mich gar nicht abholen. Aber was ist denn dein Favorit? Ich stelle dir die Frage dann einfach zurück.
Das ist sehr schade, Ida. wir hätten jetzt so ein großartiges, wichtiges Gespräch führen können. Meiner ist der mit Schokolade. Ich glaube, die anderen beiden mag ich tatsächlich auch nicht so super gern. Und die im Supermarkt, diese Herzchenform und so, die sind mir irgendwie ein Ticken zu unnatürlich. Ich weiß nicht, wie ich sonst sagen soll, aber ich finde Lebkuchen schon was sehr Feines. Muss ich sagen, so ein gescheiter Nürnberger Lebkuchen ist schon sehr lecker.
Ich habe einige von diesen Boxen hier. Weil da dann, wir haben die immer zu Hause aufgehoben und Plätzchen reingemacht und so. Also so ein paar so runde Schatullen und Boxen habe ich schon da, aber die Lebkuchen an sich bin ich nicht so ein Fan. Obwohl ich die auch ganz gern verschenke, aber ich selber mag sie halt nicht.
Jetzt weißt du ja, an wen du sie verschenken kannst.
Okay. Du wirst es bereuen, ich sag's dir.
Vorzugsweise mit Schokolade. Und Frage Nummer 2, wirklich was sehr Unerwartetes. Ich hätte aber gerne deine Meinung dazu, wenn du es überhaupt mitbekommen hast. Und zwar die Wahl des Sexiest Man Alive.
Ja, ich habe es ein paar Mal gesehen.
Was ist dein Take?
Na, ich habe es schon ein paar Mal gesehen, also das Foto. Und muss sagen, mich holt es nicht ab.
Okay.
Ich will nicht so bewertend sein. Ich finde, es ist nicht gut, wenn wir so oberflächlich sind. Aber
also entschuldige mal, die Wahl zum Sexiest Man Alive ist
das
genau das. Es ist eine Bewertung.
Ja, aber ich finde es total schwierig, wer entscheidet das. Es ist doch total
wichtig,
dass man eine unterschiedliche Meinung hat, dass der eine hat eine Vorliebe für braunes Haar, der andere für blondes Haar. Also ich weiß nicht, ich finde, das ist so so oberflächlich, dass ich es gar nicht begreifen kann. Aber mir wurde das 2-3 Mal eingespielt und ich habe jedes Mal gedacht, okay, wer hat das entschieden?
Naja. Ja, also gut, dass das super weird ist, steht außer Frage. Aber ich frage mich, was das in einem auslöst, wenn man zum Sexiest Man Alive oder zur Sexiest Woman Alive gekrönt wird.
Ich würde mich, glaube ich, schämen.
Ja, das ist die Frage. Schämt man sich? Ist man krass stolz? Freut man sich? Denkt man sich, ja, völlig zu Recht. Das ist natürlich, sind alles solche Fragen. Ich muss aber sagen, ich finde ihn schon ziemlich sexy, kann ich schon sagen.
Ja, ein schöner Mann ist es sicher, aber es gibt so viele schöne Menschen auf dieser Welt. Ich weiß nicht. Ich finde, das ist einfach eine komische, ich finde das einen komischen Titel. Und ich glaube, wenn ich ihn verleiht bekommen würde, also wenn ich jetzt er wäre, würde ich nicht besonders stolz drauf sein. Wahrscheinlich fühlt er sich schon geschmeichelt. Ich würde mich aber auch ein bisschen schämen und auch denken, okay. Aber ich finde, seine Mama kann stolz sein. Die kann auf jeden Fall stolz sein.
Würdest du dir das also auch nicht auf die Vita schreiben?
Nein, so? Auf keinen Fall.
Okay.
Hast du damals es gibt doch sowas immer beim Abitur, dass es so Titel und so verliehen werden. Hast du da so einen Titel bekommen oder gibt es so Kategorien, wo abgestimmt wird, irgendwie größte Chaotin? Hast du da sowas?
Ja, wir hatten auch diese Kategorien und natürlich hat sich immer jeder gedacht, Gott, hoffentlich komme ich irgendwo, aber natürlich in den guten Kategorien, richtig fiese Kategorien. ich kam bei der Sportskanone des Jahrgangs, was jetzt nicht so...
Das ist was Positives, das würde ich
das
mir
was Positives.
In die Interview.
Und ich hatte mir tatsächlich, ich habe mir schon gedacht, vielleicht komme ich ja auch zur heißesten, was war denn das, heißestes Mädel unseres Jahrgangs oder wie auch immer sowas. Sehr uneinfallsreiches. Da war ich aber nicht dabei.
Oh.
Weiß ich noch ganz genau, wer das war.
Sportskanone ist auch cooler, muss ich sagen. Also,
ja, das stimmt.
Wenn ich jetzt die Wahl hätte, würde ich eher Sportskanone nehmen, glaube ich.
Ja. Ja. Hattest du sowas auch?
Ich erinnere mich gar nicht, dass wir sowas hatten. Ich habe da jetzt ein paar Mal mit Freunden drüber gesprochen, aber wir hatten sowas nicht. Aber ist auch schwierig, weil ich habe ja eben durch den Wechsel ins Internat dann auf ein anderes Gymnasium gewechselt, was eben in Hannover war. Also was dann nicht schon immer meine Schule war, dann durch die Schulzeitstreckung ist man da auch nochmal in den Jahrgängen gewechselt und zum Beispiel so Sportskanone des Jahrgangs kann man da gar nicht werden, weil man da halt, da sind so viele in meinem Jahrgang gewesen, die jetzt bei Olympia waren. Also ich meine, das ist ein bisschen schwer messbar oder vergleichbar vielmehr. Aber ich erinnere mich leider auch gar nicht, dass wir so Awards hatten, wobei ich es auch nicht schlimm finde, wenn wir das nicht hatten.
Ich muss aber sagen, wir hatten nicht so Awards, sondern wir hatten halt, und das finde ich eigentlich viel schlimmer, wir hatten quasi eine anonyme Abstimmung und diese Ergebnisse wurden dann im Jahrbuch unseres Jahrgangs festgehalten. Mhm. Und wenn es halt anonym ist, ich meine, klar, wie soll es sonst stattfinden, aber trotzdem wirst du da ja total schamlos. Und deswegen gab es da wirklich auch so ein paar Titel, sage ich mal, die wirklich schlimm waren. Also so Opfer des Jahrgangs oder irgendwie sowas oder schlimmster Style des Jahrgangs, wo ich mir echt denke, boah, Schule ist so schlimm. Also ich muss wirklich auch sagen, ich bin kein Fan von Schule gewesen. Also ich fand einfach das so schlimm, was da passiert ist teilweise. Naja, aber ja, ich habe den Titel Sportskanone. Ich war aber nicht Erste. Ich glaube, ich war Dritte oder Zweite, aber gewonnen habe ich auf jeden Fall nicht, aber ich war zumindest in dieser Kategorie.
Mhm. Ja, so Schulzeit, ich finde, wenn man heute über manche Dinge nachdenkt, die in der Schulzeit völlig normal waren, denkt man sich oft, boah, nicht so fair oder hinterfragt Sachen ganz anders. Das ist, glaube ich, völlig normal. Ich frage mich, ob das heute auch noch so ist oder ob heute einfach alle viel aufgeklärter, offener sind. Manchmal habe ich so den Eindruck, wenn ich das bei Mimi und Karl mitkriege, doch. Manchmal denke ich schon, das ist ein anderes, die sind da irgendwie ein bisschen anders, ein bisschen besser.
Ich glaube, es ist
also jetzt nicht die zwei speziell, sondern eben die Gemeinschaft, weißt du, also dass halt, wenn einer irgendwie benachteiligt wird in der Klasse, dass da halt alle was sagen, aber ja, ist wahrscheinlich auch total individuell.
Ich glaube, es ist viel schlimmer wegen Social Media und Co. Und ich glaube tatsächlich, dass, also auch wenn ich mir die jungen Menschen von heute anschaue, wie die teilweise gestylt sind und was die schon für ein Selbstbewusstsein haben, ich könnte mir echt vorstellen, dass es für Lehrer und Lehrerinnen teilweise so schwierig ist, einen Umgang mit diesen Kids zu finden. Und so, ich könnte das nicht, weil ich glaube, dass auch voll der Respekt teilweise vor einfach Autoritätspersonen wie Lehrern und Lehrerinnen vollkommen weggeht teilweise. Also ich glaube, es ist schlimmer.
Ja, ich glaube schon, dass es Lehrer schwer haben, das bestimmt. Aber ich glaube umgekehrt, dass der Respekt gegenüber Schülern und Schülerinnen heute vielleicht auch niedriger ist. Eben genau, was du gerade gesagt hast, wie die schon rumlaufen. Ich glaube, dass das eben auch genau ein Problem ist, dass man... ich finde das total schwierig, aber ich glaube grundsätzlich ist es nicht so, dadurch, dass Social Media heute so präsent ist, dass immer alles viel, viel schlechter ist. Ich glaube schon, dass vieles auch dazu führt, dass man aufgeklärter ist zum Thema Depression, zum Thema Mobbing. Mhm. Weißt du, was ich meine? Sachen, die bei uns dann ein Aufklärungslehrer machen musste oder ein Sozialpädagoge extra kommen musste, weil gemerkt wurde, in der Klasse wird jemand gemobbt. Das ist, glaube ich, heute dadurch, dass viel mehr Zugang dazu da ist, anders, zumindest anders zu behandeln, sagen wir es so.
Ich glaube, es kommt natürlich auch extrem auf die Art der Schule und so weiter und so fort drauf an. Aber ich habe letztens mit meiner Schwester auch gesagt, Gott sei Dank sind wir nicht mehr in dieser, also meine Schwester ist ja Lehrerin.
Stimmt, ja.
Aber einfach allein diese Tatsache, dass wir nicht mit Social Media in der Schule waren. Boah, ja. Also ich bin Gott froh, ich wäre da so anfällig gewesen.
Ja, ich glaube, es kommt darauf an, wie man damit den Umgang lernt, aber es, auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass wir werden spätestens dann nochmal damit konfrontiert sein, wenn man später Kinder hat und sich damit auseinandersetzen muss, aber es ist auf jeden Fall, ich finde es halt interessant zu sehen, weil die Mimi eben so einen großen Altersunterschied zu mir hat und ich das da dann trotzdem nochmal anders miterlebe und man halt schon Vergleiche zieht, einfach für sich die Sachen anders analysiert und da denke ich schon oft, boah, die sind schon bei manchen Sachen viel aufgeklärter, als wir damals waren.
Ja, das habe ich nicht so.
Aber es hat bestimmt auch Nachteile, wie du sagst.
Ja, nee, also ich bin Gott froh, dass ich das Thema Schule weit hinter mir gelassen habe. Ich habe tatsächlich manchmal so Albträume vom Mathe-Abi. Ist ganz schlimm, dass ich dann träume, ich muss das Mathe-Abi nochmal schreiben, weil das war ja bei mir ganz schlimm. Und da wache ich immer auf und denke mir, boah, Gott sei Dank muss ich das nicht mehr. Also das ist wirklich jedes Mal so belastend. Das habe ich relativ oft, den Traum, und immer denselben, dass ich halt in dieser Prüfung sitze und einfach nichts mehr weiß.
Das ist schrecklich.
Ja.
Und dass sich das bis heute verfolgt, ist ja krass. Also ich glaube, ich habe noch nie was über mein Abi geträumt, seit ich nicht mehr das Abi hatte. Also Gott, seit ich es nicht mehr gemacht habe.
Mathe-Abi. 2 Punkte hatte ich.
Oh Gott. Ich hatte Mathe mündlich. Ich hatte Mathe mündlich und hatte 14 Punkte.
Alter. Mit dir los. Nee, also ich hatte wirklich, also mündlich wäre noch viel schlimmer gewesen, aber ich habe mich so gefreut über die 2 Punkte, weil ich dann halt nicht in die Nachprüfung musste und halt einfach bestanden hatte und damit war für mich das Thema Mathe einfach erledigt.
Okay. Aber ich glaube, das ist so bundeslandsunterschiedlich, oder? Weil bei uns ist 2 Punkte schon so, dass man, glaube ich, in der Nachprüfung muss oder war so in Niedersachsen. Mhm. Aber genauso kann man wahrscheinlich in anderen Bundesländern zum Beispiel gar nicht Mathe mündlich nehmen oder an anderen Schulen. Ich glaube, das ist so kreuz und quer unterschiedlich, dass man das wahrscheinlich überall ein bisschen anders hat. Aber ja, das Thema Schule. Ich hatte heute einen Albtraum übers Training. Es war ganz komisch. Und immer, wenn ich aufgewacht bin, habe ich wieder was von Training geträumt. Und ich musste irgendwie immer aus einem Zug raus einen Vertical laufen.
Alter.
Okay. Und ich bin richtig eingegangen und konnte. Ich habe mich einfach nicht fortbewegt. Das war irgendwie ein richtig schrecklicher
Traum. Das ist die Special-Einheit von deinem neuen Trainer.
Ja.
Kannst du das ruhig sagen?
Nein, das ist so.
Das ist die Train-Session.
Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin richtig, richtig drin. Ich habe richtig gelitten. Ich bin dann morgen wach geworden und habe gedacht, oh Gott, wie schrecklich. Naja, mal schauen.
Ich hatte heute einen coolen Traum, ganz kurz. Ich habe heute geträumt, dass ich gefragt werde, ob ich in einer Band Schlagzeug spielen möchte. Also ob ich, weil der Schlagzeugspieler quasi ausgefallen ist spontan und dann haben sie mich gefragt, ob ich ersatzweise einspringen möchte. Das war ein cooler Traum. Ja. Ich würde mal gerne wissen, wie gut ich noch Schlagzeug spielen kann, weil ich habe ja Schlagzeug gespielt, aber das ist halt schon so lange her und ich würde gerne wissen, ob da wirklich alles, also ob das so ist wie Fahrradfahren, dass man das im Grunde dann einfach nicht mehr verlernt oder ob man das wirklich komplett verlernt. Das würde mich sehr interessieren.
Ja, also wenn jetzt jemand das hört, der in München ist und ein Schlagzeug zu Hause hat, einfach schnell in Kimis DMs rein.
Ja. Oh, Schlagzeug ist ein cooles Instrument. Naja, gut, ganz wilde Themen heute schon. Jetzt habe ich den Faden verloren.
Ja, wir sind so abgedriftet. Aber eigentlich wollte ich dich als allererstes fragen, ob du einen Laufsong der Woche für uns hast.
Der Laufsong der Woche.
Selbstverständlich, was das angeht, bin ich natürlich immer bestens vorbereitet und ich habe heute, wenn schon eine Rubrik, dann diese. Eigentlich könnten wir es auch Kimmys Laufsong der Woche nennen.
Ja, stimmt.
Ich habe einen Klassiker heute mitgebracht. Ich glaube, dass der noch nicht auf der Liste ist. Ich bin mir ziemlich sicher. Lollipop von Lil Wayne.
Mhm, das kenne ich sogar.
Ja, ist glaube ich nicht drauf.
Nee.
Bisher.
Nee, das stimmt.
Ja, gutes Lied.
Hast du schon mal nachgeschaut, weil du irgendeinen Song im Kopf hattest und dir nicht sicher warst, ob du ihn schon mal drauf gemacht hast?
Ja, ein, zweimal schon mal. Okay. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, bei welchem Song, aber ich habe schon ein, zwei Mal geschaut, ob der nicht schon drauf ist, weil inzwischen sind es ja schon ein paar Songs, würde ich sagen. Und deswegen, aber da jetzt bei Lil Wayne habe ich nicht nachgeschaut. Da dachte ich eigentlich ziemlich sicher, dass er nicht da ist.
Hast du den bei irgendeiner Einheit diese Woche gehört? Oder ja, was sind deine Gedanken dazu?
Ich habe den schon sehr, sehr lange in meiner Playlist, in meiner ganz bunten langen. Und dann kam er durch Zufall auf meine Ohren und dann weil ich mir dachte, geil, ist so ein geiles Lied, bin ich auf das Radio von diesem Song und dann werden ja ähnliche Songs von dieser, von dem Genre so zusammengepackt. Und dieses Radio höre ich gerade sehr viel auf und runter. Und deswegen habe ich den Song mitgebracht, weil der irgendwie der Auslöser dafür war, dass ich zurzeit so viel so Lil Wayne-Zeug höre.
Mhm.
Ja.
Okay. Ja, sogar noch ein Tipp für alle, die halt irgendwie gerade einen Lieblingssong haben, nicht einen Lauf-Lieblingssong, sondern einen normalen Lieblingssong, dass man da halt immer auf dieses Radio klicken kann bei Spotify.
Ja, das ist cool. Das mache ich sehr oft tatsächlich, wenn mich meine Listen langweilen und nerven und so, dann gehe ich manchmal auf diese Radios. Manchmal ist es auch nervig, weil dann kommt irgendwie gar nichts, was einem zusagt, aber manchmal auch nicht. Genau, hast du einen Song?
Nee, ich habe natürlich ein Training mitgebracht.
Okay. gut, dann erzähl doch mal von deinem Training der Woche.
Das Training der Woche.
Also, mir tut gerade zum jetzigen Zeitpunkt alles weh, weil ich halt echt
sehr schön
relativ viel ungewohntes Training machen. Also Trainerumstellung, es hittet. Ich habe recht viel Krafttraining gehabt, viel halt so Kniebeugen, Deadlifts, deswegen, ich spüre alles. Und ich hatte am Samstag kurze, knackige Intervalle, aber richtig intensive. Ich musste so 4x20 Sekunden bergan Maximalsprint machen und danach 12x200 Meter. Mhm. Auch möglichst so schnell, wie es geht. Und ich war nach 6 Läufen so blau. Wirklich, ich hatte das so lange nicht mehr. Ich hatte das Gefühl, ich stehe in der Luft. Mir ist schwindlig gewesen. Ich hatte Blutgeschmack im Mund. Also ich habe so sehr gelitten und alles gegeben. Beim letzten meine Oberschenkel so zugegangen. Es war für mich eine verdammt harte Einheit. Ich war aber auch super zufrieden, wie sie gelaufen ist. Aber es war etwas ganz anderes, vor allem nach dem ganzen Ultra-Training, was ich so das Jahr über hatte und nach dem Kilometersammeln und Intervalle sonst, auch Schnelligkeitsintervalle im Flachen oder am Berg, mache ich halt einfach immer längere. Das heißt mindestens 3 Minuten meistens, wenn nicht noch länger, bis 12-20 Minuten hin. Und das ist einfach eine andere Belastung oder ein anderes an seine Grenze gehen, wenn man halt so 200 Meter Vollsprint macht, vor allem mit so ein bisschen Steigung dann noch dazu. Es war super hart und ich war danach so zerstört. Und dann guckt man so auf die Uhr und sieht so, oh, 10 Kilometer bin ich nur gelaufen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das kommt dir so vor, als hast du gerade alles draußen gelassen und ist natürlich dann in Summe einfach weniger, als wenn man so lange Intervalle hat. Aber es war ein anderes Training, aber ein sehr, sehr hartes und deswegen auch irgendwie ein cooles. Und deshalb ist es mein Training der Woche.
Mhm. Das heißt, die 200er, das wollte ich noch zwischenfragen, waren nicht flach, sondern auch bergan.
Genau, also so ganz leicht bergan. So 2-3% Steigung hatte das da in etwa. Ist natürlich draußen immer schwerer, was zu finden. Ich sollte ursprünglich auch auf die Laufbahn gehen, aber ich hatte auch die ganze Woche das Problem, das habe ich, glaube ich, letzte Woche gar nicht erzählt im Podcast, dass der Berg, an dem ich wohne, gesperrt war, alle Zuwege, wegen Rodungsarbeiten, also Waldarbeiten. Das heißt, ich habe hier festgesessen eine Woche lang. Wenn man runter wollte, musste man halt laufen.
Oh Gott.
Und auch nicht über die Straße, weil die eben auch gesperrt war, sondern ja, das war alles ein bisschen schwieriger und deswegen habe ich das auch nicht auf der Laufbahn gemacht, wie es ursprünglich geplant war. Und ich soll es aber auf keinen Fall auf dem Laufband machen. Und deswegen habe ich dann so ein bisschen geschaut, wo kann ich das machen. Das war eigentlich so jetzt, es hat alles perfekt geklappt, aber es war schon verdammt hart.
Mhm. Ja, aber interessant, dass da jetzt so neue Trainingsreize reinkommen. Also solche Einheiten, wie du sie gerade beschrieben hast, das ist bei mir tatsächlich so eine ganz klassische Gi-Einheit.
Mhm.
Und ich finde das super spannend, dass du ja quasi, denke ich mal, von deiner Distanz an sich nichts geändert hast oder von der Wettkampfdistanz, aber jetzt einfach einen ganz neuen Input und Reiz bekommst. Das finde ich super cool. Und ich glaube tatsächlich, dass das fruchtet. Also ich finde auch dieses ganze Krafttraining und so weiter und so fort, ich finde, das macht absolut Sinn. Ich bin echt sehr, sehr gespannt. Also ich finde, das ist cool. Ja.
Ja, mal schauen, wo das hingeht.
Ja. Ich muss sagen, ich hatte letztens, da musste ich auch ein bisschen an dich denken, so eine Eigentlich kurz nach unserer letzten Aufnahme hatte ich das erste Mal ein Training mit langer Zeit, weil du ja noch gefragt hattest. Mhm. Es war soweit. Und bin jetzt schon ein paar Mal mit langer Zeit gelaufen. Super nervig. Ich mag es einfach wirklich gar nicht. Und dann hatte ich am Freitag so eine Pyramideneinheit, wo halt die Belastung immer so ein bisschen gestiegen ist und so weiter. Oh, und es hat hinten und vorne nicht funktioniert, weil meine Tight ist die ganze Zeit irgendwo hingerutscht, wo sie nicht hin sollte. Das mag ich ja gar nicht, dass man dann immer nach jedem Intervall so ein bisschen an sich rumzuppeln muss, dass das wieder sitzt. Dann hatte ich einen Laufgürtel an, der ist wiederum eher nach oben gerutscht, die Tight eher nach unten. Dann war da immer so ein bisschen hautfrei und ich war eigentlich die ganze Zeit in meinem Kopf nur mit meinen Klamotten eigentlich und mit mir beschäftigt und überhaupt nicht mit dem Tempo. Und das hat man tatsächlich auch in der dann danach gesehen. Also die Einheit war sowieso nicht so gut, weil ich mich da nicht so gut gefühlt habe. Einfach, ich war irgendwie vom Kopf her nicht so da und hatte auch nicht so viel Energie. Und dann noch zusätzlich das. Und deswegen war es nicht so der Outcome, den wir uns gewünscht haben tatsächlich. Und dann habe ich auch mir gedacht, oh, diese scheiß Tights.
Siehst du, jetzt kitzel ich jetzt
schuld.
So doch noch ein Training der Woche bei dir raus.
Ja.
Aber die Tight-Thematik, wir hatten das letztes Jahr und vorletztes Jahr auch schon. Ich muss aber sagen, ich habe dieses Jahr 2 perfekte Tights gefunden. Also ich habe auch mein Training der Woche eben in einer langen Tight gemacht. Auch mit Gürtel und auch Longsleeve und so angehabt. Ja, ich habe eine gefunden, die bei uns gar nicht in der Laufrubrik auf der Website aufgelistet ist, sondern bei so, ich glaube, es ist Training und einfach so Fitness-Zeugs, genau.
Mhm.
Die sitzt perfekt, die rutscht überhaupt nicht. Und dann habe ich noch eine, die ist so eine, die ist halt auch ja so eine funktionelle, teurere, das ist noch so ein Sample, aber die gibt es jetzt auch zu kaufen. Die finde ich ist überhaupt nicht schön. Also wenn ich die anhabe, will ich dann immer keine Fotos und Videos haben. Aber die sitzt auch perfekt. Also die ist so, die sitzt so ein bisschen wie so eine zweite Haut, ist auch super dünn, hat dazu aber noch so ein paar Taschen. Ja, ich habe einfach 2 Laufteils gefunden, die wirklich super sitzen. Die eine sieht dabei nicht schön aus, aber sie rutschen nicht, weder hoch noch runter. Und das ist echt ein kleiner Gamechanger, weil letztes Jahr hat mich das so genervt, jeden Tag diese Auseinandersetzung mit der Tight während des Longruns, während des normalen Laufs, während der Intervalle. Da bin ich ganz froh, dass ich da jetzt so 2 gefunden habe. Ich habe mir die eine jetzt auch schon nachbestellt in einer anderen Farbe, damit ich nicht die ganze Zeit immer waschen muss.
Mhm.
Mal schauen.
Mhm. Ja, ich muss sagen, weil daran kann ich mich noch erinnern, wir hatten ja auch dieses Thema Socken über die Tight und so weiter und so fort.
Da haben ganz viele gesagt, kein Wunder, dass euch die Hosen rutschen, wenn ihr die
richtig
drüber zieht. Aber
so.
Das war bei mir nicht der Grund, kann ich sagen.
Ich muss auch sagen, ich habe tatsächlich jetzt so ein bisschen mich da umorientiert, weil normalerweise habe ich immer die Socken über die Tight. Jetzt zurzeit habe ich kürzere Socken an und es sieht ein bisschen Haut raus.
Ja.
Oder schaut ein bisschen Haut raus. Das funktioniert für mich jetzt gerade ganz gut. Ich bin aber grundsätzlich froh, dass ich jetzt erstmal noch für 2 Wochen diesem Thema Tight ausweichen kann.
Stimmt.
Und in die Sonne fliege, weil ich muss wirklich sagen, das nervt mich. Also ich bin einfach kein Tight-Fan.
Ja. Ja, das verstehe ich. Stimmt. UTCT steht an, Südafrika.
Ja.
Und ich habe ganz viele, ich wurde oft gefragt in der letzten Zeit, wieso ich da nicht laufe, das sei doch ein UTMB-Rennen. Ich glaube, das liegt an der Begrifflichkeit, also
ach
an
so.
UTCT, dass alle das denken, dass es eine UTMB-Abkürzung ist. Ist es aber nicht. Es heißt Ultra Trail Cape Town und es gehört nicht zur UTMB-Serie. Aber ich glaube,
was hat das eine mit dem anderen zu tun? Wieso musst du da laufen?
Ja, ich wurde das in der Vergangenheit oft gefragt, jetzt in den letzten Wochen. Halt meistens von Leuten, die den Podcast hören und deswegen wussten, dass du da läufst.
Mhm.
Dass nicht ein UTMB-Rennen Ende des Jahres ist, wieso ich da nicht hinfahre. Und ich habe halt gesagt, ist es nicht, aber selbst wenn es eins wäre, ja, ich würde jetzt nicht hinfahren, nur es heißt Ultra Trail Cape Town, damit wir es einmal ausgesprochen gesagt
ja.
haben.
Ja. Ja, ich freue mich sehr, muss ich sagen. Aber ich merke jetzt auch ganz allmählich, also letzte Woche war bei mir so ein bisschen die Energie raus. Also ich merke schon jetzt, dass es aufs Ende der Saison zugeht und dass mein Kopf das jetzt allmählich auch merkt. Weißt du, wie ich meine? Dass ich halt so weiß, jetzt kommt noch one last dance, wie jeder so schön sagt. Und deswegen glaube ich, ist es jetzt gerade so ein bisschen ab und zu so ein bisschen härter, die Motivation wieder hochzuholen. Aber ja, ich freue mich sehr. Ich bin sehr gespannt. Es wird bestimmt richtig schön.
Ja, ich weiß nicht, ich bin da immer so ein bisschen so zwiegespalten. Ich hatte das letztes und vorletztes Jahr so. Dieses Jahr hatte ich das nicht so und war eigentlich ganz stolz drauf, wie ich denn mit der Rennplanung das gemacht habe, dass ich halt eher später ins Jahr gestartet bin als die beiden Jahre davor, wo ich ja immer im Februar, März schon mein erstes Rennen gelaufen bin, sodass es für mich genau gepasst hat. Kann aber natürlich auch sein, dass es einfach nur dadurch kam, dass ich eben durch den Außenbandriss dann am Anfang des Jahres nach meinem ersten Rennen nochmal eine Pause hatte. Und es ist immer so schwer zu sagen. Auf der anderen Seite fragt man sich dann halt, wenn man nicht so das Gefühl hat, die Luft ist raus, die Saison ist vorbei, hätte ich nicht noch wo rennen können. Weißt du, was ich meine? Deshalb so ein bisschen so zwiegespalten. Ich denke schon, es war gut, um nicht völlig mental und körperlich am Ende zu sein. Auf der anderen Seite fragt man sich dann immer, ja, war ich dann hier genau an der Grenze oder hätte da noch was kommen können?
Ja, so das verstehe ich. Sag mal, also wir wurden ja auch sehr, sehr oft gefragt, schon nach unseren Saisonplänen für nächstes Jahr. Wir haben gesagt, wir besprechen das noch nicht, weil es ist auch noch relativ früh dafür. Aber hast du schon was Grobes im Kopf? Also hast du schon, nicht, dass wir jetzt drüber sprechen, aber so grob eine Richtung, wo es hingeht, oder ist das noch gar nicht?
Doch, meine Saisonplanung steht schon. Zum einen liegt das halt daran, dass ich ja jetzt einen neuen Coach habe. Das heißt, das haben wir im Vorhinein besprochen fürs nächste Jahr. Das war eben auch eine Voraussetzung. Zum anderen, und das schlägt jetzt eigentlich gleich in unsere Community-Frage rein, aber ist bei den meisten UTMB-Rennen, wenn man denn welche plant zu laufen, die Anmeldung zu. Und da muss ich jetzt kurz ein Lob an dich aussprechen, Kimi. Halt dich fest. Bei ganz vielen Rennen, wo ich mich melden wollte, wo die Anmeldung zu war, warst du gemeldet. Und ich bin stolz auf dich, dass du das hingekriegt hast.
Wo siehst du das denn immer? Ich verstehe das immer nicht. Wieso sehen das immer alle?
Ja, da, wo die Anmeldungen geschlossen sind, sieht man meistens schon Startlisten. Und ich habe jedes Mal gedacht, wie hast du das hingekriegt? Du bist überall rechtzeitig gemeldet. Ich meine, klar, vielleicht ist das nicht deine finale Planung, aber du hast es erstmal als Backup. Während ich überall gedacht habe, shit, was ist mein Plan B? Shit, was ist mein Plan C? Weißt du, was ich meine?
Ja.
Und dabei finde ich nicht, dass ich spät dran bin. Ich habe die Saisonplanung sonst auch nicht früher gemacht. Aber dieses Jahr ist mir aufgefallen, im Hinblick aufs nächste Jahr, dass extrem viele Rennen sehr frühzeitig ausverkauft waren. Und auch bei vielen Rennen, eigentlich ist es oft so bei den UTMB-Rennen, dass man als Elite noch nachträglich einen Startplatz bekommen kann. Da bin ich auch jetzt zweimal gegen eine Hürde gestoßen, wo es hieß, okay, wir erlauben dieses Jahr aber auch nicht Elite nachträglich reinzukommen. Ich finde, also wir werden das gleich wahrscheinlich in der Community-Frage auch nochmal besprechen, aber da habe ich eine große Veränderung im Gegensatz zum letzten Jahr gemerkt und ich habe jetzt meine Planung Mitte Oktober gemacht und habe seit Mitte Oktober bis jetzt versucht, bei all den Rennen, wo ich starten wollte, noch einen Startplatz zu bekommen, wenn die Anmeldung schon zu war, und es hat halt nicht überall geklappt und das ist auch meine eigene Schuld, wobei ich sagen muss, viel früher hätte ich die Saisonplanung einfach noch nicht gemacht.
Ja, bei mir hat das ein bisschen den Grund, also zum Beispiel, wo ich unbedingt rein wollte, war Lavaredo. Das war so ein, das ist einfach schon sehr lang bei mir ein Rennen, was ich unbedingt laufen will. Und da bin ich auch reingekommen jetzt. Und ich hatte irgendwie da zweimal die Erfahrung in den letzten Jahren, dass ich da nicht mehr reingekommen bin.
Genau.
Auch mit Elite und was auch immer.
Ja, bei Lavaredo ist das Einzige, wo sie immer schon so strikt waren wegen der Auslosung. Und das verstehe ich auch. Da habe ich auch einen Startplatz, weil ich das genau wie du mich das dieses Jahr und letztes Jahr geärgert habe, dass ich gar nicht mehr die Möglichkeit hatte und das dann einfach jetzt als Backup sicher haben wollte. Und selbst wenn man sich dann noch abmeldet, rutscht ja jemand direkt nach, der noch aktuell auf der Warteliste steht. Das finde ich sehr gut. Aber abgesehen von dem Rennen war es einfach dieses Jahr bei vielen Rennen so, dass sie einfach schon zu waren. Und ich meine, es kann auch dabei daran liegen, dass wir unterschiedliche Strecken laufen. Also ich laufe halt meistens die 100 oder meistens die 100K oder 100M Strecke. Und vielleicht ist es so, dass man bei den 50K sich noch länger melden kann, weil sie mehr Startplätze vergeben oder so. Aber bei den meisten Rennen, die ich laufen wollte, war die Anmeldung einfach halt schon zu. Und das ist dann, klar, man kann sagen, jeder Normalo muss sich auch ganz normal melden. Und da ist es einfach meine eigene Schuld und ich muss an meine eigene Nase fassen, dass ich nicht bei den E-Mails, jetzt ist unser Anmeldestart, direkt mich angemeldet habe. Aber da muss ich auch so ehrlich sein, dass ich einfach so frühzeitig noch keine Jahresplanung gemacht habe und nicht gedacht habe, dass ich mich einfach überall anmelde, sondern dachte, das wird schon irgendwie gehen. Naja.
Ja, nee, also 50K muss ich auch sagen, ich habe jetzt auch zweimal eine Absage bekommen, auch bei 50K. Und deswegen, ich finde das schon auch, also die Anmeldungszeiten für das Jahr oder für das nächste Jahr sind jetzt schon echt früh. Also man muss tatsächlich, wie du es gerade gesagt hast, eigentlich, wenn diese E-Mail kommt, hey, wir sind offen, eigentlich muss man da dann schon echt eine Anmeldung machen, um einfach sich einen Spot zu sichern, weil es einfach nicht mehr so ist wie in den vergangenen Jahren, dass das einfach safe geht, auch als Elite-Starter nicht. Und ich muss sagen, ich bin jetzt zweimal an eine Hürde gekommen, weil ich finde tatsächlich, es gibt nicht so viele 70K-Rennen oder 80K, aber eigentlich lieber 70K, weil 100 will ich eigentlich nicht laufen und 70K finde ich aber eine schöne Distanz. Und 70K zählt ja aber meistens in die 100K-Kategorie und also dafür ist mein... Genau. Und dafür ist aber mein Index nicht hoch genug, weil ich habe ja bei 100K einen Index von 680 oder so und du brauchst aber einen 715er Index für die 100K-Kategorie. Okay. Und deswegen komme ich da nicht rein.
Okay.
Auch als Elite nicht. Und das hatte ich jetzt zweimal, dass das nicht funktioniert hat. Und dann dachte ich mir, oh Mann, also ich würde aber so gern die 70K laufen. Aber ich komme tatsächlich mit meinem Elite-Ding nur bei den 50K rein.
Ich erinnere mich, dass das bei mir mal bei Istrien vor 2 oder 3 Jahren war, bevor ich da den 110er gelaufen bin, dass ich eben auch nur einen hohen 50K-Index hatte. Und bei 100 war der auch niedriger und da bin ich nicht reingekommen. Und da habe ich aber dem Veranstalter geschrieben und die haben gesagt, sie versuchen, was sie machen können. Und dann hat es doch geklappt. Aber ich hatte es auch umgekehrt dieses Jahr jetzt zweimal im Hinblick aufs nächste Jahr, dass UTMB versucht hat, mir zu helfen, weil ich von den Punkten her einen Elite-Startplatz hätte kriegen sollen. Aber der Veranstalter gesagt hat, hey, tut uns leid, wir haben auch keinen mehr. Und ich finde, das ist an sich auch richtig. Ich will nicht, dass man uns jetzt falsch versteht, weil viele, die uns jetzt zuhören werden, denken, ja toll, wir müssen uns auch so früh anmelden. Aber das führt ja dann nur dazu, dass man sich bei allen Rennen meldet und am Ende gar nicht alle läuft und vielleicht anderen die Startplätze blockiert. Und das will ich halt umgekehrt auch nicht. Und man muss bei vielen Sachen bei uns einfach darauf warten, was sind von meinen Sponsoren nächstes Jahr Pflichtrennen, was sind Pflichtverpflichtungen, die ich habe, wo qualifiziere ich mich als über eine Top 3 für eins der UTMB-Finals, was ist mein Backup, wenn es da nicht funktioniert. Also es sind einfach so ein paar Sachen, die wir dafür anders oder auf die wir anders noch warten müssen, weshalb man nicht so frühzeitig die Saison planen kann. Und das ist halt dieses Jahr irgendwie, ja, ein kleiner Pain gewesen. Aber ich bin jetzt durch und ich bin auch zufrieden und ich freue mich auch, wenn wir da drüber sprechen. Aber um das abzurunden, wie ist es bei dir? Hast du schon einen groben Saisonplan? Hast du einen finalen Saisonplan? Wartest du damit auf die Saisonpause? Ja, was ist da dein Gefühl oder dein Stand?
Also, wie du gesehen hast dann, ich habe tatsächlich schon viele Startplätze. Ja. Oder einige und die meisten davon, würde ich sagen, sind auch wirklich gesetzt, nicht alle. Ich mache es tatsächlich, ich finde es auch wirklich schwierig mit diesen UTMB-Startplätzen. Ich meine zum Beispiel bei Puglia hatte ich ja jetzt auch einen Startplatz für die 85K und habe es dann aber gecancelt, ich glaube so 3 Wochen vorher, weil ich mich für den UTCT eben entschieden habe und so weiter und so fort. Aber dann steht man halt trotzdem irgendwie noch in dieser Startliste drin oder wie auch immer. Und so werde ich das wahrscheinlich nächstes Jahr bei 1-2 Rennen schon auch machen, dass ich da dann die Registrierung wieder wegnehme. Aber ich würde sagen, im Groben steht meine Saison schon, obwohl meine jetzige noch nicht mal vorbei ist. Das hat aber wirklich einfach auch den Grund, dass wir schon den Terex-Rennkalender bekommen haben. Wir haben eben gewisse Teamrennen, wo man das ein oder andere auch laufen sollte. Das kommt in die Planung mit rein. Und so weiter und so fort. Dann auch dieses Thema, wo qualifiziere ich mich? Wann qualifiziere ich mich? Im besten Fall natürlich für 27 schon und so weiter und so fort. Das sind ja alles Sachen, die schon irgendwie im Kopf stattfinden müssen. Ja. Und deswegen ein bisschen was steht schon, weil wenn ich das erst nach meiner Offseason machen würde, das wäre ja dann Mitte Dezember. Und das ist tatsächlich relativ spät schon hier und da. Deswegen, genau, also grob würde ich sagen, habe ich schon eine Idee. Aber ja, jetzt fix sind nur, also fix ist wirklich nur der Lavaredo bisher tatsächlich. Den werde ich auf jeden Fall laufen, die 50K. Aber sonst ist alles noch so ein bisschen so ein Rumgeschiebe und Rumüberlege, würde ich sagen. Ja,
also ich habe bei 2 Rennen auch so dieses, das ist Plan A. Wenn es vorher irgendwie die Regeneration länger dauert als gedacht oder so, dann gibt es noch einen Plan B. Also es ist jetzt nicht fix festgeschrieben, aber ich habe auch, ich glaube, 6 Rennen, zwischen denen es halt auf jeden Fall auf 4 hinauslaufen wird. Deswegen, und klar, man muss halt auch, ich meine, bei 100ern kann man halt einfach weniger Rennen machen, als wenn ich 50 laufe, da kann man mehr Rennen machen. Aber ich finde das ganz spannend, weil das fand ich dieses Jahr extrem im Vergleich zu sonst. Ich weiß, letztes Jahr habe ich meine Saisonplanung viel später gemacht als dieses Jahr. Und ich hatte kein einziges Problem, an den Startplatz zu kommen, abgesehen vom Lavaredo. Aber da ist es bekannt, das ist schon jahrelang so, dass der immer im November die Auslosung ist für die Startplätze und wenn man das verpasst, dass man dann Pech hat und nicht mehr reinkommt, das kann man sich nur an die eigene Nase dann fassen. Deswegen habe ich das dieses Jahr auch anders gemacht. Aber ja, abgesehen davon habe ich schon bei manchen Rennen in die Röhre geschaut und gedacht, okay.
Hey, aber das heißt, dass wir jetzt schon sagen können, dass wir beide den Lavaredo laufen oder ist bei dir noch nicht sicher?
Bei mir ist das so ein Backup. Also es gibt einen anderen Plan A. Genau, und das wäre ja Plan B, wenn vorher die Regeneration länger dauert und ich deswegen ein anderes Rennen nicht laufe.
Okay.
Aber wenn würde ich die 120 laufen? Und du?
Ja, die 50.
Weil da gibt es einen 85er.
Ich weiß, aber ich glaube, dass der... Ja, nee, da will ich die 50 laufen. Das ist irgendwie so ein Ding, was ich einfach für mich schon entschieden habe.
Ich finde halt die ganze Umgebung da ist wunderschön. Ich glaube, die Strecke... Also jetzt vom 120er würde mir auch sehr liegen, weil es schon sehr laufbar ist und trotzdem Höhenmeter hat. Und ich finde das da sehr, sehr schön. Also ja, wenn es nicht nächstes Jahr wird, dann in einem der kommenden Jahre. Aber ja, um auf die nächste Frage zu kommen. Lavaredo ist nämlich ganz dicht dran am Zugspitz-Ultra-Trail. Und Tada! Damit übergebe ich jetzt an dich mit der Community-Frage.
Die Community-Frage.
Ja, heißes Thema. Und zwar passt jetzt wirklich sehr schön. Wir sind da völlig unerwartet rüber geswitcht. oder wir haben einen schönen Übergang geschaffen. Wir wurden sehr, sehr häufig zu diesem Thema Zut gefragt, was wir davon halten, dass der Zut jetzt ein UTMB World Series Rennen ist. Kam ja letzte Woche die Bekanntgabe dazu, wobei ich sagen muss, dass das schon sehr, sehr lange so ein bisschen rumgeraunt ist in der Community. Und wir wurden da einige verschiedene Sachen gefragt. Deswegen, es gibt jetzt keinen Namen zu dieser Frage, sondern ich habe einfach mal so ein paar Fragen zusammengefasst. Also, übergreifend eure Meinung zu der UTMB-Zut-Übernahme und auch, ja, oh Gott, jetzt bin ich schon abgerutscht. Aber eine Frage war, aus Profisicht, also aus unserer Sicht, was denken wir dazu? Wird die Diskussion zu einseitig geführt? Was sind die positiven Auswirkungen auf den Profisport, die Nachwuchsförderung, die Entwicklung des Sports insgesamt? Was sind die negativen Auswirkungen? Thema UTMB-Aufkauf vieler Events. Für euch bestimmt toll, aber was heißt das für Hobbyläufer und so weiter und so fort? Und natürlich auch dieses Thema Vielfalt des Sports geht flöten. So, das war jetzt viel in einer Frage. Aber das sind so die Themen, die anscheinend viele, viele beschäftigen. Nicht nur die Leute, nicht nur die Community, sondern auch die Medien, wen auch immer. Und deswegen kommen wir nicht drum rum, würde ich sagen, auch mal was dazu zu sagen.
Mhm. Ja, also sehr kontroverses Thema seit der Pressemeldung letzte Woche. Es gibt auch schon Podcasts dazu beim Trail-Magazin, beim Trailrunning-Geschwätz, beim Trailfunk. Also wenn man mehr Infos zum Hintergrund haben will, da einfach gerne mal reinhören. Wir wollen jetzt auch nicht das Gleiche runterrattern. Aber die Basic-Informationen, wenn es jemand nicht mitbekommen hat, sind, dass der Zugspitz Ultra Trail jetzt ein UTMB World Series Rennen ist, von der Ironman Group aufgekauft wurde. Genauso wie der Transalpine Run. Da denken irgendwie ganz viele, dass er deswegen auch zur World Series zählt. Tut er nicht. Also da hat einfach die Eventagentur ist jetzt halt eine andere. Ich finde es total interessant, weil, ja, ich wusste es zum einen sehr, sehr lange schon, weil ich von UTMB-Seite auch durch das Kommentieren und so da schon recht frühzeitig immer mal Fragestellungen zu bekommen habe und auch dieses Zitat, was in der Pressemeldung letzte Woche war, das habe ich auch, glaube ich, vor anderthalb Monaten schon abgegeben. Ich fand auch, dass es so ein bisschen absehbar war, unabhängig von dem Gerücht, weil natürlich hat UTMB schon lange ein Rennen in Deutschland gesucht, was Teil der Serie wird. Und ich muss auch sagen, als Zugspitze vor über einem Jahr verkündet hat, dass sie einen 100-Meiler einführen, habe ich mir auch gedacht, okay, großer Schritt in diese Richtung, weil man ja weiß, dass alle UTMB-Rennen einen 100-Meiler haben oder zumindest eine Distanz, die länger ist als 100 Kilometer und deswegen in die 100-Meilen-Kategorie zählt. Deswegen absehbar war das natürlich. Ich finde es voll schade, wie sehr das so die Trailrunning-Community spaltet und ich finde es auch, manchmal denke ich mir, es ist so ein bisschen typisch deutsch, dass erstmal alle motzen und es ist natürlich auch immer leichter, eine Anti-Haltung einzunehmen und Veränderungen immer erstmal blöd zu finden. Ich glaube aber, dass es auch eine Chance ist. Es ist eine Chance für die deutsche Trail-Running-Community, sich noch weiter zu etablieren, zu zeigen. Ja, auch, dass halt andere Elite-Athleten nach Deutschland kommen. Aber auch für uns, dass wir, wenn jemand in Chamonix laufen will, egal ob Elite mit Direktqualifikation oder einfach ein Normalo, der Stones sammeln muss, ist es ja auch eigentlich was Positives, dass man jetzt vor der eigenen Haustür ein Rennen machen kann, wo man sich diese Stones oder die Quali abholen kann, ohne weit reisen zu müssen. Aber ich will jetzt nicht auf alle Argumente eingehen. Was ist deine Meinung?
Also ich muss sagen, ich war ehrlich gesagt fast schon überrascht davon, was für echt? Eine Diskussion da losgebrochen ist, weil ich mir echt dachte, also keine Ahnung, ich habe da ehrlich gesagt gar nicht so viel Meinung dazu gehabt im ersten Moment, weil es hat jetzt nicht wahnsinnig viel mit mir gemacht, weil wie du schon richtig gesagt hast, es wurde schon echt eine Weile darüber gesprochen. Und ich dachte mir halt, ja, keine Ahnung, also der Zut ist eh schon ein großes Event, ja, das muss man jetzt einfach mal sagen. Das ist nicht mehr so ein lokales Family-Event im deutschen Rahmen. Der Zut ist schon sehr, sehr groß. Also ob jetzt mit dem Bierrennen oder nicht, der Zut ist wirklich ein großes Event geworden. So.
Genau, er war schon so sehr, sehr kommerziell. Sicher, ja. Also Community-Gedanke, Family-Gedanke sehe ich und empfinde ich auch so, dass es nach wie vor ein altes Klassentreffen war. Aber er war auch sehr, sehr kommerziell. Er hat sich zu einem ja, es ist halt das größte Event in Deutschland. Es hat sich sehr kommerziell entwickelt, wie auch unser Sport.
Ich muss sogar sagen, diesen Punkt Family und Community, also Community, gut, das ist das eine. Family, finde ich, ist ein bisschen übertrieben. Also generell, ich muss sagen, mich nervt es manchmal ein bisschen, dieser, da kriege ich jetzt bestimmt ein paar Stimmen, aber das ist mir jetzt wurscht, weil es wird immer so dieser Punkt genannt, ja, wir im Trailrunning, wir sind doch eine große Family und auf die Community muss man gucken. Ich stimme bei dem Community-Gedanken komplett zu, wir sind eine schöne, spezielle Community, aber Leute, Family, also keine Ahnung, am Ende des Tages ist Trailrunning halt auch jetzt einfach ein Geschäft, es ist ein Business geworden. Und dieser ganze Family-Aspekt, man kann mir nicht erzählen, dass letztes oder dieses Jahr beim ZUT, da sind 5000 Leute angemeldet gewesen anscheinend, dass da nur Family passiert ist, glaube ich einfach nicht. Am Ende des Tages, wenn man sowas sucht, gibt es noch 1000 lokale Rennen, wo genau das passiert, wo es wirklich sehr, sehr klein ist, wo es nicht in die Tausender reingeht, was Startplätze angeht. Und wenn man das möchte und sucht, kann man immer noch ganz, ganz viel finden. Da gibt es immer noch genug. Und ich finde das immer ein bisschen, also mir gefällt eine Sache nicht und das ist so dieses, auf der einen Seite sind alle immer so dieses, ja, wir wollen in Chamonix laufen und das ist ja ein ganz besonderer Moment und UTMB und das hat Geschichte und das soll man respektieren und so weiter. Und im nächsten Moment, wenn dann ein Rennen zur UTMB World Series dazukommt, dann ist auf einmal die UTMB Group was ganz Schlimmes und das Riesenmonster und das, was den Sport kaputt macht. Und das passt mir irgendwie nicht. Das sind irgendwie zwei Seiten, die da immer so gegeneinander prallen. Also dieses ganze UTMB-Thema geht mir auch allmählich ein bisschen auf die Nerven. Klar ist es eine große Sache und klar kauft diese Gruppe gerade sämtliche Events auf und so weiter. Das stimmt schon. Und ich sehe schon auch, dass das potenziell diese Vielfalt des Sports gefährden kann. Und natürlich finde ich das nicht nur gut. Auf der anderen Seite muss man es aber auch mal sagen, die UTMB-Rennen sind echt, die haben nicht nur Negatives an sich. Die schauen schon, dass sie inzwischen das Thema Nachhaltigkeit anschauen. Die Organisation hinter diesen Rennen ist wirklich richtig gut. Und es ist auch nicht so, dass da nur die Profis gesehen werden. Das finde ich ist auch so ein Punkt, der mich wirklich nervt. Also immer dieses gegen die Profis Geschieße. Also wir haben gerade drüber gesprochen, wir müssen auch uns rechtzeitig für Startnummern anmelden. Und ja, es kann schon sein, dass wir hier und da mal ein bisschen einen Vorteil haben, weil wir einen Index haben, weil wir zur Elite zählen. Wir kriegen vielleicht mal eine freie
Startnummer. Aber es ist auch ein erarbeiteter Vorteil. Also der Index, den hat man nicht geschenkt bekommen.
Ja, und ich finde es immer ein bisschen schade. Also auf der einen Seite steht dann Family und im nächsten Moment wird dann gesagt, ja, aber die Elite und die Profis und so weiter werden nur bevorteilt und was soll denn das? Und auf uns Hobbyläufer wird nicht mehr geschaut. Das ist doch Blödsinn. Das,
ich verstehe,
das
was du meinst.
Nicht.
Also bei einem Teil würde ich dir widersprechen und zwar, ich sehe schon bei den Plan B-Events, wie es der Transalpine Run war oder ist oder auch der Zugspitz Ultra Trail, dieses Tar-Family, Zut-Family. Es sind schon die gleichen, es ist so die gleiche Gruppe an Läuferinnen und Läufern, die dort gestartet ist. Ich habe da auch, dadurch, dass ich dreimal den Transalpine Run gelaufen und gewonnen habe und davor den Run 2 und davor eine Guest-Etappe oder der Zugspitz 2018 mein erstes Event war und ich danach immer wieder da war, war ich oft bei diesen Rennen am Start und ich verstehe, was die mit Zut Family oder Tar Family meinen, weil du siehst viele bekannte Gesichter wieder und gerade beim Transalpine Run fand ich das immer so extrem. Du hast das Gefühl, man kennt sich untereinander richtig gut. Man sieht sich jährlich dort wieder an der Startlinie. Daher verstehe ich schon, dass man Sorge hat, dass einem das genommen wird. Und da sehe ich mehr diesen Family-Aspekt als bei anderen Events, die auch groß sind oder vielleicht sogar kleiner sind. Und da verstehe ich, dass die Stimmen lauter werden. Hey, nehmt uns das nicht weg. Aber ich glaube, dass das gar nicht wegfallen wird. Weil das liegt ja daran, wenn man dort immer noch sich anmeldet, dann sieht man vielleicht die gleichen Leute wieder. Also das eine schließt das andere nicht aus. Und ich finde, das hat die Miria im Trailfunk-Podcast ganz schön auf den Punkt gebracht. Die war da auch als eine Stimme der Leistungssportlerinnen befragt worden. Und die hat gesagt, nur weil Elite dort startet, nur weil vielleicht mehr Konkurrenz für uns kommt, glaube ich nicht, dass der Community-Gedanke verloren geht. Nicht, dass die Family verloren geht. Nicht, dass keine Starter und Starterinnen aus der Dachregion mehr da sind. Es kann doch trotzdem beides da sein und sogar sich gegenseitig noch befürworten oder unterstützen. Ich glaube, es ist einfach leicht, erstmal zu sagen, finde ich blöd, weil es ist eine Veränderung. Aber ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass sehr auch darauf geschossen wird, okay, natürlich findet die Elite das gut. Und so ein bisschen auch so mein Empfinden ist, dass gerade was dieses ganze Family Thema angeht, so getan wird, okay, die Elite, die kann das nicht nachvollziehen, weil die haben mit unserer Community nichts mehr zu tun. Und das finde ich auch total schade, weil das, finde ich, stimmt überhaupt nicht.
Ja, also ich finde einfach, es ist ein bisschen eine müßige Diskussion. Also ich finde, es wird einfach, es ist ein bisschen zu groß geworden alles. Und ich finde es schon echt auch schade, dass, also wie gesagt, ich muss wirklich sagen, ich habe einfach die Connection vielleicht zum Zoot nicht so. Also ich bin da nicht so Teil dieser Family dann vielleicht. Beim Tar bin ich nie gelaufen. Deswegen vielleicht ist deswegen da meine Meinung ein bisschen außen vor in dem Falle. Und ich möchte auch gar nicht sagen, dass, keine Ahnung, also ich finde irgendwie immer, es wird erstmal einfach, habe ich das Gefühl, wenn dieses UTMB-Emblem irgendwo auftaucht, wird erstmal einfach schön gemeckert im ersten Moment. Und das meine ich so ein bisschen, das ist schwierig, weil, keine Ahnung, sämtliche Rennen wurden jetzt oder sind Teil dieser UTMB-Series und das ist natürlich nicht nur gut, damit geht so ein bisschen dieses lokale Flöten oder wie auch immer, aber man muss ja auch dazu sagen, das Lokale bleibt ja da, weil die Veranstalter sind ja schon auch noch Teil des Ganzen, wenn ich es richtig verstanden habe.
Genau.
Und deswegen geht ja die Seele nicht weg. Also
ja, und auch allgemein diese Einstellung, dass UTMB keine Seele hat. Also ich kann sagen, mit allen, mit denen ich bisher beim UTMB zu tun hatte, durch das Kommentieren, durch diese Elite-Ansprechpartner und so, das sind immer Menschen, denen total die Läuferinnen und Läufer, die Trail-Community, die Veranstaltung am Herzen liegen. Das sind nicht, so wie alle das vorurteilmäßig sagen, nur Business-Leute.
Also ich glaube, es ist, man muss es so ein bisschen, keine Ahnung, einfach, vielleicht, bei mir war das zumindest so. Ich habe es gesehen und dann hat es so ein bisschen gewerkelt, aber gar nicht so sehr, weil ich mir dachte, ja, dann ist es jetzt halt so. Der Zut ist jetzt halt Teil der UTMB-Serie. Und immer dieses negative Gemecker zu sämtlichen Themen, das finde ich einfach wahnsinnig schade und auch wirklich nicht konstruktiv. Also das sind einfach immer so Meinungen, die da dann aufploppen, gerade so dieses Anti-Elite und Anti-Profi und so. Und als Hobbyläufer sind UTMB-Rennen oft auch super gut, weil da gibt's verschiedene Distanzen. Keine Ahnung, man kann sich da immer noch ausprobieren. Und wie gesagt, wenn man dieser ganzen Serie entgehen möchte, was ich auch verstehen kann, absolut, gibt's noch wirklich genügend Rennen, die diesen Zirkus eben nicht mitmachen. Mhm. Und die wirklich auch sagen, hey, kein Bock auf den Quark. Wir wollen unser Ding machen. Wir wollen, wie der UTCC zum Beispiel auch, der ist da auch nicht Teil davon und ich bin mir ziemlich sicher, dass der auch niemals Teil davon werden wird, weil die eben sagen, nee, haben wir keine Lust und dann ist das ja auch in Ordnung. Ja. Aber immer dieses einfach im Vorhinein so ein bisschen rumgemeckere, das finde ich ein bisschen schwierig. Also das muss man heutzutage einfach ein bisschen, lass die Sache sacken und keine Ahnung. Also ich finde es ein bisschen schwierig, hier und da.
Ja, ich meine, jeder darf seine eigene Meinung haben. Ich habe auch viel Zeit damit verbracht, mir negative Kommentare und sowas durchzulesen. Zum einen, weil es mich interessiert hat, zum anderen, weil ich schon auch so ein bisschen mitgelitten habe mit Plan B. Ich meine, es ist für sie irgendwo auch ein Lob, dass alle so sehr das Gefühl haben, oh bitte, wir wollen das nicht verlieren. Und genauso ist es auch ein Lob, dass UTMB sie aufgekauft hat, weil es zeigt, dass sie einfach wahnsinnig gute Arbeit geleistet haben. Gerade Uta und Tiny, die da immer hinterstanden, die jetzt natürlich in ihre verdiente Pension gehen und wo natürlich dann auch Matthias Schwarz hat das im Trailfunk-Podcast gesagt, dass man diesen unternehmerischen Gedanken auch nicht vergessen darf. Auf jeden Fall habe ich deshalb so ein bisschen auch persönlich mitgelitten, weil ich die natürlich auch jahrelang schon kenne und mir das alles durchgelesen und da habe ich halt am häufigsten gelesen, okay, die Community und die Family geht verloren. Und dann war ein anderer Punkt, die Preismatrix, dass viele finden, es ist alles super teuer und es ist unübersichtlich mit den Startkontingenten. Da kann ich schon zum Teil das nachvollziehen. Also das mit den Startkontingenten, das haben wir eben gerade selber besprochen. Natürlich ist nie öffentlich, so wie man das vom Innsbruck Alpine kennt oder von der Zugspitze sonst. Wir haben 3000 Kontingente zu diesem Preis, danach haben wir 2000 Kontingente zu diesem erhöhten Preis und dann gibt es noch 1000 Restplätze zu diesen Preisen. Sondern es ist Verkaufsstart. Es gibt erstmal alle, die schon Index haben. Die dürfen irgendwie, glaube ich, 20% der Startplätze schon mal vorreservieren. Dann kommen alle anderen und dann ist plötzlich die Anmeldung geschlossen oder voll. Das verstehe ich. Es ist nicht übersichtlich, wie viele Startplätze gibt es. Es ist nicht bei jedem Rennen gleich. Das liegt natürlich auch oft an der Veranstaltung vor Ort. Ist es ein Naturschutzgebiet? Wie viele Startplätze gibt die Gemeinde frei? Oder was weiß ich, da gibt es ganz viele Punkte, die da reinzählen. Das kann man nicht so pauschal einfach auf alle Rennen ummünzen, aber ich verstehe da die Kritik, dass man sagt, okay, diese Startkontingente, diese Preismatrix, das macht mir Angst. Ich glaube trotzdem, dass dadurch, was du ganz richtig gesagt hast, dass die Veranstalter in Person die gleichen bleiben, dass das ein Jürgen bleibt, dass das eine Sandra bleibt, dass die natürlich die Augen darauf haben, dass die natürlich, sofern es in ihrem Bereich liegt, schauen, dass das weiter fair zugeht. Ich glaube nicht, dass man das jetzt so schwarz malen darf, das so negativ sehen muss, dass das gleich bei allen Rennen irgendwie, viele haben geschrieben, beim Eiger haben sie da eine negative Erfahrung gemacht, dass alles so teuer geworden ist und so limitiert. Das muss nicht heißen, dass das bei der Zugspitze auch so ist. Das ist, ja, ich finde, da macht man es sich leicht, wenn man einfach erstmal dagegen ist. Es ist richtig, dass man das kritisch sieht und dass man das anmerkt und dass man das beobachtet, aber es heißt nicht, dass es genau so eintreten muss, wie man es jetzt erstmal vermutet.
Ja, also keine Ahnung. Ich habe da ehrlich gesagt wirklich gar nicht so viel Meinung dazu, weil vielleicht bin ich da auch einfach nicht so emotional an diese Rennen gebunden. Das mag schon sein. Und deswegen, falls sich da jetzt jemand irgendwie auf den Schlips getreten fühlt, weil ich dieses Thema Family so ein bisschen aufgegriffen habe, ich kann noch nicht mehr gescheit reden, tut's mir leid. Aber ich empfinde das einfach irgendwo als, keine Ahnung, man muss so ein bisschen die positiven und negativen Auswirkungen vielleicht mal einfach anschauen, dann vielleicht feststellen, dass es durchaus positive Dinge gibt und dass ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt ist, den wir jetzt schon genannt haben, dass die Grundveranstalter erhalten bleiben. Plan genau. B bleibt dabei, die bleiben eingebunden.
Unter anderem Namen, aber die Leute bleiben die gleichen.
Und deswegen wird das nicht komplett neu aufgebaut. Es gibt durchaus positive Sachen, dass einfach sowas wie, dass eine internationale neue Elite vielleicht irgendwie da auch mal mitläuft und dann Teil von der Family sogar werden kann. Das sind ja alles irgendwie coole Sachen, spannende Sachen. Und genauso natürlich gibt's auch negative Aspekte oder welche, wo man sich so ein bisschen die Bauchkrummeln bereiten. Und das ist auch okay, wenn man die sich mal anschaut, dieses Standardisierung statt Vielfalt oder vielleicht auch eine neue Sponsoring-Riege oder wie auch immer,
ja,
von Identität. Es mag schon alles sein.
Es ist klar.
Moment. Aber nichtsdestotrotz, Leute, und das finde ich nicht nur jetzt bezüglich dieses ZUB-Themas, ich finde einfach generell immer erstmal die negativen Punkte rauszuklauben und erstmal zu meckern, weil am Ende muss man auch sagen, wer das nämlich auch abkriegt, diese negativen Kommentare, sind die Veranstalter, ist vielleicht sogar Plan B, wo die sich dann wiederum denken, oh Mann, aber eigentlich dachten wir, ist das doch ein cooler Schritt und ist das doch auch ein cooles Aushängeschild für uns als ZUB. Und Leute, wir sind ja immer noch da und ihr könnt uns vertrauen, wir werden nicht nur auf dieses Flaggschiff UTMB setzen und alles andere geht unter. Und deswegen glaube ich, ist es ganz wichtig, da einfach so ein bisschen mit der Kritik hier und da nicht Haus zu halten. Man darf Kritik üben, aber so ein bisschen auch drüber nachzudenken, was genau kritisiere ich jetzt eigentlich und habe ich einen Punkt oder nicht und was genau verunsichert mich und wie kann ich das sagen? Und ich glaube, da gehe ich halt so ein bisschen hin, weil auf Social Media ist einfach wahnsinnig schnell geschossen und ich glaube, manchmal ist es einfach wichtig, dann vielleicht ein paar Argumente erstmal so ein bisschen auf- und abzuwiegen, bevor man einfach negativ wird.
Ja, und sich auch einfach hineinzuversetzen. Wieso haben die Veranstalter so entschieden? Ich meine, die werden ihre Gründe dafür haben und ich finde, es ist halt, man kann es in gewisser Weise auch mit uns Athleten vergleichen. Nur weil wir einen Vertrag unterschreiben, uns bei einer Brand sponsern lassen, in ein Team gehen, verlieren wir ja nicht unseren eigenen Charakter. Wir bleiben ja trotzdem wir selber. Und so ein Stück kann man das halt, finde ich, auch bei den Veranstaltungen sehen. Also ich glaube nicht, dass die Veranstaltung im Herz ihr Veranstaltungsblut verliert oder dass da halt, dass die Family nicht mehr willkommen ist. Ich verstehe schon, dass viele Angst haben, dass es so ein Einheitsbrei wird, wie es so schön betitelt wird. Es gibt so viele Rennen, was wenn alles UTMB-Rennen sind, aber gerade Zugspitze, was schon so lange so ein etabliertes Rennen ist, was so eine lange Geschichte hat, das wird sich überhaupt gar nicht so nur standardmäßig vereinheitlichen lassen. Dafür hat das viel zu viel Charakter und ich glaube, so ein Stück ist es auch einfach an uns, wenn wir dort starten, die auch die letzten Jahre dort gestartet sind, behält es natürlich seinen Charakter bei, wenn die Veranstalter, auch wenn es unter einem anderen Namen ist, die gleichen bleiben, bleibt es natürlich der Charakter. Also ich glaube, es ist okay, dass man dem skeptisch gegenüber ist, aber wie du sagst, man muss schauen, an was man Kritik übt oder was vielleicht auch die Beweggründe waren, was vielleicht positive Seiten sind. Ich finde halt interessant zu sehen, wir kennen es vom Lavaredo. Der Lavaredo ist, obwohl natürlich Hoka Partner der UTMB-Serie und des UTMBs ist, noch bei La Sportiva gesponsert. Die Zugspitze bleibt ja jetzt auch erstmal noch ein Jahr bei Salomon gesponsert. Ich verstehe, dass das für die Marken große Veränderungen sind. weil natürlich sich deren Standing verändert, selbst wenn jetzt das Sponsoring noch ein Jahr dauert. Zugspitze und Salomon zum Beispiel haben eine lange, lange Geschichte und haben das Event auch mit großgezogen. Da verstehe ich Frust und genauso verstehe ich, wenn Marken als Aussteller ja finden, dass ihnen ein bisschen Fläche genommen wird, die vielleicht vorher, als es kein UTMB World Series Rennen da war, die da noch dort war. Da verstehe ich das auch, aber das ist halt die kommerzielle Seite des Sports und so ein Stück tragen wir da halt alle zu bei, dass der Sport sich immer weiter kommerzialisiert und diese Entwicklung war absehbar. Es war absehbar, dass ein UTMB-Rennen nach Deutschland kommt und wenn es nicht die Zugspitze geworden wäre, wäre es ein anderes Rennen geworden. Und eigentlich ist es ja ganz schön, dass wir uns mit einem Rennen präsentieren, international, der internationalen Community, was so ein hohes Standing hat und was wir alle so sehr wertschätzen.
Also was ich einen richtig guten, witzigen Kommentar fand, tatsächlich war dieses, da wurde so ein bisschen mit diesem Namen halt, oder gab es halt Fragezeichen dazu, weil das habe ich auch nicht so ganz verstanden, so Zugspitz Ultra Trail bei UTMB, powered by Ledlenser, irgendwo kam noch Salomon dazu und dann kam halt so der Kommentar, selbst die Verwirrung ist verwirrt. Das habe ich tatsächlich sehr, sehr treffend und witzig gefunden, weil da habe ich mir auch gedacht, hä? Aber
na klar, müssen die halt irgendwie den Verträgen, die können ja, also weißt du, was ich meine?
Ja, nee, das ist ja kein, ich meine ja damit nicht, dass das negativ ist, sondern ich verstehe, dass da dann halt irgendwo kommt, also hä, was ist das für ein Name? Und das, also ich selber wüsste auch nicht so richtig, wie das funktioniert und so weiter und so fort mit den Sponsoren und mit Hoka und wann taucht Hoka auf und von wem geht das jetzt aus und so weiter und so fort. Und deswegen fand ich den Kommentar sehr richtig, weil das war zum Beispiel was, das war ja nicht wirklich eine Kritik, sondern einfach eher so ein schmunzelndes, verstehe ich irgendwie nicht. Und das finde ich ist vollkommen okay und angebracht. Das ist halt einfach eine Frage mit so einem kleinen Zwinkerer dazu, weil es halt irgendwie so viel Kommerz in einem Titel ist, dass man sich denkt, ja, aber was heißt das denn jetzt am Ende des Tages? Und das darf man auch ein bisschen auf eine Schippe nehmen und sagen, das ist irgendwie noch nicht so ganz durchdacht, Leute. Oder da ist halt irgendwie, was heißt denn das jetzt? Und das ist ja auch völlig in Ordnung, dass man irgendwo bei dem Kommerz nicht mehr durchsteigt. Das geht mir auch so manchmal. Aber das ist auch okay. Aber das heißt ja nicht, dass man sofort drauf losgehen muss, sondern einfach so ein bisschen,
ja,
keine Ahnung, Contenance.
Mir ist bei vielen Sachen halt auch aufgefallen, an so Fragen und Kommentaren, dass viel auch einfach Unwissenheit ist, gerade was der ganzen Index-Thematik, Stones, diese ganzen Begrifflichkeiten. Viele haben direkt Chamonix dann auf Zugspitze gemünzt, also dass man so schwer, wie es bei Chamonix ist, reinzukommen, dass das bei der Zugspitze auch passieren wird. Und ich glaube, dass sich das auch mit den kommenden Wochen und Monaten legen wird, sobald da ja mehr und mehr deutlich wird, wie die Regeln sind, dass das nicht wie Chamonix ist, sondern natürlich haben die UTMB World Series Rennen auch ihre eigenen Vorgaben, dass man idealerweise einen Index haben soll, um teilzunehmen. Man kriegt aber zum Beispiel, hat man für die vergangenen 3 Jahre, wenn man bei der Zugspitze gefinisht hat, einen Index bekommen. Also man ist automatisch dadurch in diesem Pool dabei, die einen Zugriff auf Startplätze haben. Also es ist, ich glaube, vieles ist einfach auch noch Unwissenheit und wird sich von selber klären und dadurch auch so ein paar negative Stimmen auflösen. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass nicht alle alles nur gut finden. Genauso ist es auch wichtig, dass nicht alle immer alles nur kritisieren. Ich glaube, es ist eine spannende Thematik und ich habe das genauso erwartet. Also du meintest vorhin, du bist überrascht gewesen. Also ja, ich habe schon über mein Zitat mir 2 Tage den Kopf zerbrochen, weil ich wusste, es gibt so einen großen Aufschrei. Trotzdem wollte ich meine Meinung kundtun und sagen, dass ich es gut finde, weil ich es einfach auch absehbar fand. Ich glaube auch Plan B war auf viel Negatives eingestellt und geht da auch mit einer gewissen Coolheit mit um. Ich finde es spannend. Ich finde die Thematik selbst spannend.
Ein Punkt vielleicht noch von mir an der Stelle, weil, also ich will jetzt nicht, dass das so angekommen ist, dass ich sage, man soll keine Kritik ausüben. Ich bin die erste Person, die Kritik ausübt. Ich sage nur konstruktive Kritik. Also Kritik hat sehr viele Gesichter und ich finde, Kritik muss nichts per se Negatives sein, sondern es kann einfach einen coolen Diskurs irgendwie öffnen. Es kann einfach verschiedene Meinungen einholen lassen und ich meine mit Kritik einfach so ein bisschen, wenn man eine Sorge hat, wenn man Bauchschmerzen bei sowas hat, wenn man einfach vielleicht wirklich schon seit Jahren beim Zut immer mitläuft und einfach immer sich denkt, cool, bei dem und dem Datum sehe ich die und die Person wieder und wir können zusammen einen Community Run machen, wir können zusammen eine neue Strecke angehen, wir können zusammen was ausprobieren, der Zut kommt zusammen. Das sind ja alles wunderschöne Sachen, das meine ich nicht. Aber Kritik heißt halt nicht immer einfach drauf lospfeffern und Negativität äußern, sondern einfach so miteinander Dinge besprechen. Und genau das ist es ja so ein bisschen, was ja dann vielleicht was Spannendes ist, dass dann Plan B was dazu sagen kann, vielleicht sogar UTMB was dazu sagen kann. wir wiederum als Community was dazu sagen können und man so ein bisschen versucht, diesen Sport in seiner Entwicklung nach vorne zu bringen. Weil das ist ja am Ende auch dieser Kommerzgedanke. Natürlich ist es nicht nur positiv, aber es gehört halt leider dazu, wenn Trailrunning wachsen soll. Und man kann nicht die ganze Zeit nur davon ausgehen, dass Trailrunning größer wird und dass immer mehr Leute mitmachen und alle verstehen, wie cool der Sport ist. Aber auf der anderen Seite will man aber nicht, dass der Sport sich verändert. Das funktioniert einfach nicht. Ja. Und deswegen glaube ich, ist es super wichtig, dass man Kritik immer äußert, aber eben konstruktiv und aber auch eine andere Meinung dazu akzeptiert. Und eigentlich war das das, was ich von Anfang an sagen wollte. Und jetzt erst habe ich es auf den richtigen Punkt gebracht. Aber gut.
Nein, es ist genauso. Und es ist ja auch, was du gesagt hast, wenn man sich dort jährlich trifft und immer auf diesen Start freut, das wird einem ja nicht genommen. Nur dadurch, dass halt der Veranstalter einen anderen Namen trägt. Das meine ich so ein bisschen mit, das ist sicher der Mittelweg. Also das eine, es wird sich was verändern, aber es muss nicht nur negativ sein. Und ich glaube, dass ganz viele, die das gerade ganz schrecklich finden oder sehr kritisieren, es auf der anderen Seite total cool finden, dass sie am Ende an der Startlinie mit zum Beispiel einem Jim Wormsley stehen können oder einem Kilian Jornet, weil das darf man auch nicht vergessen. Es gibt auch neue, oder es eröffnet auch neue Möglichkeiten, die genauso cool sind und die Community auch cool finden kann. Und ich glaube nicht, dass ein Community-Gedanke oder eine Familie, wie man es auch immer nennen will, zerstört werden wird. Das liegt so ein bisschen auch einfach in unserer Hand, wenn wir weiter dorthin fahren, weiter dort vor Ort sein werden, dort weiter gute Stimmung machen, dann wird das niemand kaputt machen.
Ja gut, und vielleicht schon auch einfach so ein bisschen dieses Offenheit für Veränderung kann auch wirklich gut sein. Also dieses Thema, wir waren immer der Zut und wir sind immer genau so gewesen und wir wollen, dass da niemand anderes Internationales reinkommt oder dass sich was verändert. Das ist irgendwie auch eine komische Einstellung. Also keine Ahnung, altbewährt, das mag ja hier und da gut sein, aber Veränderung kann auch was Gutes sein. Und deswegen meine ich so ein bisschen dieser offene Umgang, vielleicht auch mit Dingen, die einem im ersten Moment nicht so positiv erscheinen und einfach so ein bisschen erstmal vielleicht zuhören und eine Meinung äußern, aber miteinander zu was finden, ist heutzutage so wichtig. Und sei es bei sowas wie bei dieser Thematik jetzt, weil wenn man immer von Anfang an sagt, Veränderung finde ich scheiße, dann ist auch irgendwann der Punkt, wo Stillstand entsteht. Und ich glaube, das wollen wir alle nicht. Und genau, jetzt, das sind halt alles so Dinge, die bei mir einfach beim Durchlesen hochkamen. Und deswegen, glaube ich, darf man das auch mal sagen.
Ja, wir sind gespannt. Du planst also nicht mit der Zugspitze, Kimi, höre ich daraus. Nee. Ja, ich weiß es halt eben auch noch nicht genau. Aber ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ich bin gespannt, wie dann die erste Austragung sein wird. Selbst wenn ich nicht starte, werde ich auf jeden Fall als Zuschauerin vor Ort sein, weil es für mich schon ein kleines Zoot-Family-Treffen ist. Und ich glaube, das werde ich mir davon auch nicht nehmen lassen, dass es ein UTMB-Rennen ist. Ich finde, man kann von beidem so ein bisschen das Positive mitnehmen. Dann wird es doch was ganz Cooles.
Ja, so. Gut. Ich glaube, das haben wir jetzt rauf und runter beredet und besprochen.
Ja. Du kannst jetzt nochmal deine Tasche ein- und auspacken.
Nee, ich gehe jetzt erstmal noch laufen. Das ist jetzt ganz wichtig. Und dann, Mann, Ida sagt das nicht. Sonst mache ich das wirklich noch dreimal.
Nein, natürlich nicht.
Und dieser rote Riese, der da in der Ecke steht und darauf wartet, endlich zugemacht zu werden.
Ich wünsche dir eine ganz tolle Reise. Eine ziemlich problemlose Anreise vor allem.
Danke.
Und eine ganz tolle Zeit. Ja, und wir werden das Rennen sowieso alle verfolgen. Aber bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit.
Ist noch ein bisschen Zeit, ja. Genau. Ja, was steht bei dir heute noch an? Du fliegst nirgends hin? Das heißt?
Nee, auch Training und dann noch Krafttraining unten. Genau, also alles eher im Trainingsfokus.
Im Alltag.
Genau.
Was ja auch mal schön ist. Sehr
ganz
schön.
Genau.
So, ihr Lieben, lasst euch die Zut-Debatte nicht zu Kopfe steigen. Und genau, ja.
Wir hören uns nächste Woche wieder.
So ist es.
Tschüss. Bis dahin.